40 MHz Antenne, 101,4 MHz im Kabel. Jetzt folgt die Sendung Hirntod.
I believe with the advent of acid, we discovered a new way to think. And it had to do with piecing together new thoughts in your mind. Why is it that people think it's so evil? What is it about it that is scares people so deeply? Even the guy that invented it, what is it? Because they're afraid that there's more reality that they have confronted, that there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in, we might learn something that they don't know, and that makes us a little out of their control.
FSK Hirntod in Memoriam Herrn Tanz. Und zwar 20 Jahre Goa. Das zelebrieren wir hier in einer ersten Runde. Und vor mir sitzt Liese, DJ seines Zeichens und guter Kenner der Geschichte von 20 Jahren Goa in Deutschland. Wie man lesen kann in einem sehr schönen Buch. Goa, 20 Jahre Psychedelic Trance von Tom Romm, Pascal Querner, erschienen im Nachtschatten Verlag. Dann haben wir hier natürlich selbstverständlich Sam vom Chai Shop, der angesagten Internet-Community, wenn man so will.
Ja, Community nicht mehr, aber moin moin.
Moin moin. So, zum Thema Goa. Und Andreas Roll. Er hat eine Arbeit zum Thema Psytrance geschrieben, letztes Jahr eine Magisterarbeit, und ist natürlich seines Zeichens selber auch ziemlich involviert gewesen oder noch?
Eher gewesen, also ich habe ja das Label Gaia Tonträger gemacht und diverse Produzententeams, da habe ich dann mitgearbeitet, also Evolution und E-Chip und Volldampf. Das ist eigentlich meine Arbeit gewesen früher, jetzt bin ich ja nicht mehr beteiligt.
Ja, und last but definitely not least, Peter Scotti, Waldheim-Macher, aber natürlich auch Urgestein der Mutter aller Goa-Partys, der WUF. Ich glaube, man sagt noch WUF oder sagt man jetzt WUF?
Ja, gibt es verschiedene Deutungen, aber eigentlich ist es noch WUF. Einige sagen jetzt mittlerweile WAF oder WOF oder WUF. Das sind schöne Wortspiele. Ja. Das Schöne an dem Wort ist ja, es hat keine Bedeutung. Ob mit Doppel-O geschrieben oder Doppel-U, es hat immer noch keine Bedeutung insofern.
Was ist mit dem WUF-Männchen? Wer hat das eigentlich erfunden?
Ja, da müssen wir differenzieren. Die ersten 15 Jahre hatten wir noch die WUF Experience mit Doppel-O, die ich mit Antaro zusammengestaltet habe. Und den Entwurf von dem damaligen Logo hat ein Artkünstler eigentlich gemacht. Und ich habe jetzt, muss gestehen, ich habe seinen Namen gerade nicht drauf.
Ja, das Lothar? Passt natürlich.
Lothar, genau. Lothar. Es war Lothar, wenn Sie mir verzeihen. Und, Und jetzt nach 15 Jahren, wo Antaro jetzt nicht mehr wollte, habe ich es ja dann alleine weitergemacht. Ja. Und das neue Logo ist eine Kreation von mir aus den beiden japanischen Wörtern für Live und Tri und so ein bisschen Imagination von mir. Also es ist eigentlich so Life of Tri in Japanisch geschrieben und ich habe dann da noch ein bisschen dazu gemalt. Also.
Ja, man sollte sich das vielleicht mal ansehen. Aber du hast gar keine Flyer dabei, oder?
Nee, ich bin wieder ganz schlecht ausgerüstet.
Ganz nackig hier.
Wobei, ich habe noch welche im Auto.
Aber in dem Buch ist bestimmt einer.
Ja, sicherlich.
Wenn denn eher von der älteren Geschichte, schätze ich. Ich weiß es nicht.
Aber ich finde, der neue ist auch eine gelungene Weiterentwicklung des alten Logos. Also man sieht das alte so ein bisschen da drin. Am Ende geht es halt um Tanzen. Tanzen, Arme hoch, alle Sinne offen.
Ja. Das ist Goa sozusagen. Aber was ist eigentlich Goa?
Für mich ist es schon so ein bisschen, die Sinne offen zu haben, alles wahrzunehmen, offen zu sein für andere Einflüsse, Toleranz gegenüber anderen Lebensmodellen, sagen wir es mal so. Ich bin halt schon recht spießig aufgewachsen irgendwie und als ich dann die Goas kennenlernte, diese Späthippies, wie meine Eltern sie nennen, so, ich fand das super interessant, weil super interessante neue Ideen da waren für mich. So. Und ich finde, das zeichnet auch die Musik so ein bisschen aus, dass du halt irgendwie zumindest, ich bin zum Goa gekommen, weil Goa offen war für Einflüsse aus vielen anderen Stilrichtungen. Da gibt es dann mal so eine Phase, da ist super viel Rock drin, super viel Gitarrenmusik. Dann gibt es irgendwie so eine Phase, da geht es mehr ins Hausige, da ist dann irgendwie der Onkel Atmos geboren worden und so. Und ich persönlich bin ja mehr so der Chiller. Da findest du eigentlich jeden anderen Musikstil drin wieder.
Mhm. Ja. Sam, wo grenzt sich die Goa-Szene ab? Was ist das Besondere an dieser Szene? Du hast die ja kennengelernt durch deine Tätigkeiten.
Ja, also ich kann im Prinzip das, was Lise gesagt hat, unterstreichen. Also es ist eine gewisse Offenheit, alternative Erfahrungen zu machen und Farbenfrohheit. Am Anfang war es halt tatsächlich auch, dass jeder da hinkommen konnte, wie er wollte, also ohne jetzt irgendwelche Vorgaben in Bezug auf seine Kleidung oder sein
Äußeres. Ich war damals Popper. Popper, so ein kleiner Popper und bin hier resozialisiert worden.
Ja. Allerdings hat sich die Goa-Szene natürlich auch in den letzten Jahren verändert und ist jetzt wie im Prinzip alle Musikszenen auch einen gewissen Evolutionsweg gegangen, der im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Szene normaler geworden ist. Von daher, vielleicht grenzt sie sich heutzutage nicht mehr so sehr von anderen Szenen ab, wie sie das damals mal getan hat.
Ja,
ja, ist so, sehe ich auch so. Es ist aber auch, mittlerweile haben wir zwei, fast schon drei Generationen, die eigentlich nicht aus der alten Zeit kommen und auch nicht wissen, wie es denn früher so war. Deswegen hat sich das komplett differenziert. Und was auch mittlerweile ist, dass sich das in verschiedene Musikstilrichtungen aufgeteilt hat. Früher waren diese verschiedenen Musikrichtungen alles noch immer auf einer Veranstaltung zu finden.
Auf einem Floor sogar.
Auf einen Floor untergebracht. Mittlerweile gibt es schon verschiedene Veranstaltungen für, was weiß ich, jetzt haben sie da Darkseid und Twilight und Psychedelic und Progressive. Und das hat sich doch ziemlich differenziert und ist auch nicht mehr so open-minded, wie es früher war. Also die sind schon mehr klassifiziert auf bestimmte Sachen. Ja. Und ist anders, aber immer noch ein Wunder, dass es das überhaupt noch so gibt, weil ich glaube, das ist das Einzige, was so lange bis jetzt existiert. Und liegt aber auch daran, dass für mich ist das immer noch Underground. Ne? Also das ist bis jetzt noch kein Mainstream und deswegen existieren wir auch noch. Aber es splittet sich in verschiedene Abteilungen und es ist nicht mehr so, wie es vor 10, 15 Jahren mal war.
Ja. Rock'n'Roll gibt es auch noch.
Rock'n'Roll gibt es auch noch, aber wenn du das jetzt, Rock'n'Roll ist jetzt kein Mainstream mehr. Also da hast du vielleicht nochmal irgendwo so einen Club, wo sich nochmal welche auf Rock'n'Roll treffen, aber ich meine, auf den Festivals hast du dann auch noch die alten Rock-Giganten irgendwie, aber wenn du das jetzt so als für die jungen Leute, ich glaube, da sind nicht mehr so viele. Ich meine, es gibt dann welche, die gehen mal auf einen Schlager-Move oder sonst was, aber uns gibt es durchgehend seit 20 Jahren und das ist bei keinen anderen Sachen eigentlich der Fall gewesen.
Das ist vielleicht auch noch ein Faktor, die Altersvarietät. Also von ganz jung bis ganz alt findest du auf einer Goa-Party eigentlich alles.
Ist das immer noch so?
Oder? Das ist immer noch
ja.
so.
Ne? Ja.
Also ich finde schon, auf einer guten Goa-Party ist es auf jeden Fall immer noch so, dass ich das Gefühl habe, es ist junge Erwachsenenkultur.
Ja.
Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich schon irgendwie bei dem Ganzen drumherum, was um uns herum passiert irgendwie und was wir so erleben, schon das Gefühl habe, dass es eine begrenzte Altersfreigabe haben sollte. Dass es so gewisse Altersgruppen gibt, wo ich meine, irgendwie ich gehöre zum schlechten Umgang und ich bin nicht gut für euch.
Das klingt so nach pädagogischer Reife.
Ja, so ein bisschen. Hat halt schon was damit zu tun, dass ich gern mal einen trinke und gern auch irgendwie Leute anstifte mitzutrinken. So. Und am Ende, also eine gewisse Altersfreigabe, finde ich, sollte das Ganze schon haben. Es ist halt eine junge Erwachsenenkultur, wenn es nicht sogar eine Erwachsenenkultur ist. Ich lebe eigentlich eher die Erwachsenenkultur. Ich habe halt auch so ein bisschen das Pech der frühen Geburt. Und ich fühle mich hier wohl, immer noch. Und das inzwischen seit fast 20 Jahren. Ich gebe zu, ich war nicht ganz zu Anfang dabei. Als ihr in der Kiesgrube gefeiert habt, irgendwie, kenne ich nur aus den Legenden meines Bruders.
Ja, ich glaube, wir hören mal kurz so eine leichte Beschallung hier, damit der Hörer uns auch noch folgen kann.
Is transceivers. What they enable you to do is to talk with the other quadrants of the galaxy.
Ja, ihr hört immer noch FSK, 20 Jahre Goa, am Start Lise, Scotty, Scheischop, Sam und Andreas Roll. Ja, wir hatten uns gerade unterhalten natürlich, wie das immer so ist, 20 Jahre Kiesgrubenpartys bei Sprötze und Gartenpartys bei Antaro. Und wie fing es überhaupt mit dieser Musik an? Heute hört man einen Sound und man sagt, ja, das ist Goa sozusagen so. Und entweder man zappelt oder man verlässt kreischend die Wohnung sozusagen und sucht sich einen neuen Freundeskreis. Aber wenn er einen denn lässt. Ne? Aber wir haben, die Frage stellt sich ja, wie ist es überhaupt zu diesem Sound gekommen? Am Anfang lief ja, du hattest gesagt, Ubik lief und sowas.
Ja, also ich meine, ich bin 84 das erste Mal in Goa gewesen. Da lief auf den Goa-Partys. Ich hab, jetzt muss noch mal kurz mit den Goa ausholen. Also für mich ist Goa immer in Goa gewesen, aber die Leute mussten uns ja irgendeinen Namen geben. Und also ich habe es eigentlich nie, alles was hier passierte, auch wenn ich da am Anfang mit dran beteiligt war, also Goa ist für mich in Goa, aber jetzt haben wir den Goa-Namen und richtige Musik für unsere Partys gab es eigentlich erst seit 93. Ja. Also davor haben wir eigentlich Musik mit, das war denn New Beat aus Belgien, die ganze Geschichte, oder über Front 242 und auch so ein bisschen in die Techno-Ecke ab, in die Frankfurter Jungs mit Sven Feht etc. Das lief eigentlich bei uns früher auf den Partys. Und die erste richtige Musik für diese Goa-Partys wurde eigentlich erst ab 93 produziert. Und das kam zum Anfang aus England. Also das ja. lief dann mit Tip, Label ging dann los. Oder
Dragonfly.
Und Dragonfly. Und also richtige Musik für unsere Art von Partys gibt es eigentlich erst seit 93. Vorher haben wir mit sämtlichen anderen Sachen leben müssen.
Also du hattest ja gerade gesagt, so New Beat und Front 242 wurde da gespielt. Und dann war es halt eben auch so, dass Leute, die zu Hause einen Computer hatten und selber Musik machen wollten, sind zu diesen Partys gekommen, haben diese Musik gehört, die der DJ da gemischt hat, hat das in, sozusagen in sich aufgenommen, aufgesogen, also ist dann ins Studio gegangen, hat versucht, diese Musik am Computer nachzubauen. Und daraus sind dann sozusagen, also so habe ich das auf jeden Fall für mich erlebt und auch, also Johann, mit dem habe ich mich lange unterhalten, der hat das irgendwie ähnlich geschildert, dass man dann also mitgefeiert hat und dann eigentlich fast direkt nach Hause gegangen ist ins Studio und dann versucht hat, diese Energie und diesen Sound dann festzuhalten und zu verarbeiten.
Ja, das ist richtig.
Und das Typische, man kann ja sagen, die Goa-Party ist eigentlich, sag ich mal, einfach so die, zumindest zum damaligen Zeitpunkt war es die ultimative psychedelische Party für Leute, die sich vielleicht gar nicht so genau kennen. Und mit der optimalen Musik, dem optimalen Environment, der optimalen Atmosphäre und so weiter. Und aber ohne die Musik wäre es natürlich auch nicht gegangen, die sich daraus gemendelt hat. Und man kann sich ja mal fragen, was ist überhaupt so, was macht das Psychedelische an der Musik aus? Das hast du ja untersucht, Andreas.
Ja, also meiner Meinung nach gibt es da schon gewisse so Strukturmerkmale. Also das kommt eben auch aus der psychedelischen Musik. Also die psychedelische Musik der 60er und 70er Jahre, da waren die Tracks auch ellenlang. Also über lange Zeit haben die angedauert, haben die Bands gespielt. Es wurde ekstatisch getanzt. Und das spiegelt sich
ausführliche Geschichten erzählt.
Geschichten erzählt und natürlich nicht zu vergessen die psychedelischen Drogen, die konsumiert wurden und die konsumiert wurden auch um die Musik zu machen und eben dann das Psychedelische in der Musik auszudrücken. Da gibt es unterschiedliche Merkmale, dass da irgendwie das Tempo eigentlich mal wechselt und so. Das findet eigentlich sonst in technoider Musik nicht so oft statt. Oder dass Beats sich verschieben und dass die Tänzer dann ins Stolpern kommen und dann so eine Art psychedelische Erfahrung haben, schon alleine durch das Musikalische und durch das Tanzen. Und wenn dann Drogen noch dazukommen, dann ist das dann eigentlich perfekt.
Ja.
Was ich vorhin sagte, ich trinke gerne mal einen über den Durst und ich gehöre zum schlechten Umgang so und dann kann ich auch besonders gut tanzen. Letzte Woche war ich auf einer Party, da war die beste Alternative war der Schlagerfloor und nach dem sechsten Bier geht auch Schlager durch.
Wem sagst du das? Ich war sogar mal aus beruflichen Gründen auf so einer NDR-3-Schlagernacht. Die Stimmung war auch fast so wie im Chill-Out.
Aber was ich halt so psychedelisch finde an dieser Musik,
Das ist irgendwie die Vielfalt in den Tönen, in den verschiedenen Ebenen. So, ich finde halt in psychedelischer Musik das, was man vielleicht auch full-on nennt. So, das ist bei psychedelischer Musik, habe ich das Gefühl, alle Kanäle sind oben. So, wir alle reden gleichzeitig, wir alle reden gleich viel. Für den einen ist es anstrengend, der andere denkt, oh, endlich mal ein vernünftiger Informationsfluss.
Also, ich möchte vielleicht noch mal was zu der Unvorhersehbarkeit der Musik sagen. Und das ist eigentlich total widersprüchlich gegenüber Popmusik. Also Popmusik ist sehr vorhersehbar, wie so ein Hollywood-Film. Ne? Du weißt genau, wie endet das Stück, was passiert wann, was passiert nach dem Break und so weiter und so fort. Die psychedelische Musik, mit der ich, sage ich mal, groß geworden bin, war unvorhersehbar. Und das liebte ich daran so. Ich konnte dazu tanzen und irgendwie jeden Takt, jeden Moment wurde ich wieder von etwas Neuem begeistert. Ich konnte irgendwie mich inspirieren lassen. Und in dieser Welle von Inspiration bin ich sozusagen auch mit meinen eigenen Inspirationen und Gedanken
eigene Ideen
feiern und denken gegangen und habe da Erleuchtungen gehabt oder was auch immer so. Ne? Also das war für mich das Aufregende. Und da muss ich einfach sagen, mit der Weiterentwicklung der Musik ist sie definitiv mehr in die Richtung Popmusik gegangen oder zumindest im Großteil der Musik. Jetzt auch gerade Full On, was du gerade besprochen hast, das ist für mich eigentlich
auch
eher
schon mal von
Popmusik,
geredet,
weil es ist nicht halt mehr unvorhersehbar. Ne?
Und nee, weil du es aber auch jetzt schon seit 20 oder seit 15 Jahren hörst und auch da ist das Spektrum begrenzt. Ne? Also
Mag sein.
Du kannst halt nur bestimmte Art von Tönen und Geschichten erzählen mit einer Musik. Okay, das wurde dann immer schneller, das war das, was sich dran verändert hat. Aber irgendwann, wenn du das andauernd wieder hast, wird es halt auf eine Art, wie du auch sagst, like eine Mainstream-Geschichte. Weil ich meine, früher kannte die Musik, die wir gespielt haben, die kannte keiner, der da auf dem Dancefloor war. Mittlerweile haben die auf dem Dancefloor mehr Musik als ich als DJ. Also die hören die tagtäglich im Auto, im Radio und sonst wo. Und deswegen ist das auch nichts Neues mehr. Ne? Das ist so.
Es
früher war es halt was Besonderes,
auf YouTube,
als sie es nicht hatten. Ne?
Sie hören es auf YouTube.
Das ist ja eigentlich auch völlig klar, weil der Stil hat sich jetzt auch ausgeprägt sozusagen. Der ist eigentlich fertig.
Ja.
Und anfangs, du hast es vorhin erzählt, als das im Entstehen war, da war das natürlich viel freier. Da konnte man irgendwie viel mehr einbringen. Und jetzt ist das sozusagen ein feststehender Stil, wo man genau weiß, wie die Abläufe sind. Und dadurch wird es vielleicht dann ein bisschen langweiliger. Also,
man konnte mehr einbringen, man musste mehr einbringen, weil es gab es noch
nicht. Auf jeden Fall.
Ja, und heutzutage ist man natürlich auch durch das, was existiert, schon sehr vorgefertigt. Also ich glaube, einem Musiker fällt es heutzutage extrem schwer, etwas Neues zu kreieren, weil er so viel bereits Existierendes in seinem Kopf hat.
Ich weiß nicht, ich glaube, ein paar haben ganz gut erkannt, was sich gut verkauft und sind in der Lage, das zu produzieren, was wiederum dazu führt, dass ich ihre Musik herzlos finde, weil sie produziert ist, weil sie gefällt, weil gewisse Dinge einfach funktionieren. Wir reden hier von Trance. Und Trance hat eigentlich ein recht einfaches Schema. Stimmst du mir dazu?
Würde ich auch sagen, ja, doch.
Also. Und damit kannst du Leute halt schon faszinieren. Und Atmos zum Beispiel und die Entwicklung hin zum Progressive Trance ist meiner Meinung nach so eine Spaltung gewesen, wo Leute irgendwie auf der einen Seite Musik machen, die sie fühlen, auf allen Kanälen, auf der anderen Seite sich aber reduzieren, weil sie eine gewisse Masse erreichen wollen. So.
Ist halt leichter zu verarbeiten, eine Trance-Musik als Psychedelic. Ne?
Inzwischen ist halt gerade dadurch, dass es so einfach geworden ist, es auf seinem eigenen Rechner zu machen, gibt es auch so eine Tonne Schema-Trance. Der funktioniert nach einem gewissen Schema. Da gibt es ein Intro, da gibt es ein Break, da gibt es ein Abgehpart. Dann gibt es so ungefähr bei zwei Drittel des Tracks nochmal einen längeren Break. Dann gibt es die Abfahrt und dann gibt es ein Outro. Schema-Trance. So.
Und diese Form ist halt irgendwie auch schon lang her
und
überbracht.
Und die Kunst ist es, die 10% zu finden, die immer noch unvorhersehbar sind, finde ich.
Da ist was dran.
Amen.
Die Szene, ja, Amen. Das Reizvolle an der Szene sozusagen, als sie vor 20 Jahren, das ist ja sozusagen der Bogen, entstand, war ja auch, das war ja auch eine ganz andere Zeit. Zwar kommt sie einem sehr nahe noch vor, aber es war ja diese Post-Wiedervereinigungszeit, das heißt, da waren die Musik, die Technomusik insgesamt war für viele Leute noch ein Insider-Ding und sehr neu. Das heißt, Außenstehende, wenn man damals auf einer Love Parade war, da gingen die Kinnladen runter praktisch. Da, die Leute waren geschockt. So, ich erinnere mich da irgendwie 92 oder 93 war das da. Und die einen fangen an zu tanzen und die anderen versuchen, ihre Frauen wegzuziehen sozusagen, weil sie merken, das tönt die an oder so. Aber also es ist... Und auf, in der Provinz, das war ja so eine Art Zirkus. Die Substanzen, die praktisch dort zugehörten, waren in den Wirkungen und in den ja, zum Teil recht sympathischen Veränderungen, die sie auslösten, noch unbekannt. Und man war in dieser Euphorie, wo man dann praktisch diese kapitalistischen Bestrebungen auch noch großzügig ignorieren konnte, sage ich mal so, oder die einem auch gar nicht so bewusst war. Es war ja diese Zeit, wo man dachte, jetzt fallen die Mauern und jetzt öffnet sich die Welt sozusagen so. Und jetzt ist eine Chance, dass sich etwas zum Guten verändert. Und in dieser Zeit entstanden ja auch diese großen Partys. Man lernte viele Leute kennen. Ihr hattet das
neue
ja schon
mal erwähnt. Neue Horizonte, neue Möglichkeiten.
Es klar. Gab aber zu der Zeit höchstens 2 oder 3 im Jahr. Und das macht einen
große Unterschied. Große
Dinge. Ne? Ja. Und ja. Mittlerweile hast du jetzt über 4 Monate fast jedes Wochenende eine große oder eine kleine.
Aber das ging relativ schnell. Also dass man so zumindest in den Städten eigentlich dann jedes Wochenende.
Hier in den Städten ging es mit den Indoor-Geschichten los. Aber mit den Open Airs, das hat schon ein paar Jahre gedauert. Ja. Dass es denn so weit ist, dass wirklich andauernd irgendwas ist. Aber das ist wie alles. Du hast halt, egal wo, du hast jedes Wochenende die Chance, sowas zu haben. Und das über Jahre, über fast 20 Jahre jetzt. Und das ist dann auf eine Art und Weise nichts Besonderes Neues mehr. Ne? Also das kann es auch nicht sein. Ne?
Da droht fast der Burnout oder so.
Aber ja, das ist eine Geschichte. Wenn man jedes
Wochenende macht, ja.
Es ist halt anders, als es ist, so früher. Ne? Also man darf halt nicht an den früheren Dingern hängen bleiben, dann würde ich es jetzt auch nicht mehr machen. Ich genieße es jetzt, es ist anders, es ist nicht mehr so wie früher, aber es macht halt immer noch Spaß. Aber es ist nichts Neues mehr und da sind jetzt keine neuen großartigen Sachen mehr zu erleben, weil... Dafür sind die alle zu lange dabei. Ne?
Ich meine, also die Musik ist ja jetzt nicht nur, aber nicht nur eine Form von neuen Möglichkeiten, sondern auch irgendwie eine Art von Flucht. Also die Leute sind ja anfangs eben auch nach Goa gefahren, um da eben diese Partys zu feiern. Und da gab es eben auch die Möglichkeiten, genau das so zu veranstalten und in diesen Rahmen zu schaffen für die Musik. Der wurde ja dann erst später hier sozusagen importiert.
In
Westeuropa und USA.
Gehen wir gleich nochmal. Und jetzt beschallen wir die Weltbevölkerung noch mal ein bisschen. We'll be right back.
Ja, genau, denke ich auch.
20 Jahre Goa beim FSK. Und es ist eine Möglichkeit. Aber wir haben hier Scotty, Lise, Chai Shopchem, Andreas Roll am Start. Alles Kenner der Goa-Szene. Was ist eigentlich in Goa selber los? Gibt es da noch Goa-Partys oder nur noch Massentourismus und besoffene Russen?
Also richtige Goa-Partys gibt es da eigentlich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Und die letzten 5, 6 Jahre liegt auch an der Regierung. Es kam ein Gesetz raus, dass ab abends um 10 keine laute Musik mehr laufen darf, noch nicht mal im einzelnen Wohnhaus oder sonst wo. Das heißt, seit 6, 7, 8 Jahren gibt es eigentlich keine richtige Goa-Party mehr, die eine Nacht durchgeht. Es gibt dann halt noch verschiedene Beach-Shops, die dann Tagespartys machen bis abends um 10. Und ich war jetzt 20 Jahre, glaube ich, über 20 Jahre durchgehend da, die letzten 3 Jahre nicht mehr. Im Moment habe ich gehört, jetzt fangen sie wieder an, vermehrt überall Tagespartys zu machen, aber... Also eine richtige, so wie es mal früher war, eine Goa-Party gibt es da schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Also.
Die Goa-Party ist ja eigentlich so ein internationaler Wanderzirkus. So, man plötzlich ist, mal war sie dann in Südafrika, dann in Mexiko, dann in Brasilien, Thailand,
Australien. Das ist für mich immer noch das Faszinierende. Ja. Einerseits, dass es eigentlich schon was 20 Jahre hier existiert oder auch schon länger. Und egal, wo man auf der Welt hinkommt, es gibt irgendwo eine Goa-Szene. Und das ist auch immer noch so. Also ich meine, ich bin die letzten Jahre jetzt immer in Thailand auf Koh Phangan. Das ist zwar anders, aber da läuft halt noch jeden zweiten Tag eine Party draußen. Ja. Die läuft die Nacht durch und es gibt so ein bisschen Flashback, wie es denn früher mal in Goa war. Ne?
Ja, allerdings auch. Nur zum Vollmond damals.
Damals zum Vollmond.
Es gibt wahrscheinlich Halfmond, Viertelmond,
Blackmond, Shiva-Mond, oh. Vollmond und alles mögliche. Es gibt sogar noch eine Blue Moon.
Dreiviertel vor 8 Mond.
Aber wenn,
ja, das ist zwar jetzt irgendwie witzig, aber eigentlich war das ja mal so gedacht, dass es eben zu bestimmten Ereignissen diese Party gefeiert wird. Also zum Vollmond zum Beispiel, dass man genau dann die Party macht. Und das ist also eine Geschichte.
Oder Equinox.
Equinox, also zu bestimmten kosmischen Ereignissen, dass da eine Party stattfindet. Und man sich dann sozusagen zu so einem rituellen Trance-Dance trifft und dann da zusammen abfeiert.
Ja, das ist ja der ursprüngliche Aspekt auch eben, dieses in gewisser Weise rituelle Gemeinschaftserlebnis, was zum Beispiel auch Christian Retsch, da schlägt er dann die Kurve zum Schamanismus und alten Tanzkulturen.
Der war doch auch eingeladen.
Ich habe es nicht gesagt. Er hat Wichtigeres zu tun. Einen schönen Gruß, beim nächsten Mal kommst du.
Naja, es ist auf jeden Fall noch überall auf der Welt irgendwo eine Goa-Szene zu finden und das finde ich recht faszinierend. Zwar auf eine andere Art und Weise wie früher, aber es existiert noch.
Ne? Also, ja.
Das war ja eigentlich auch schon immer typisch, dass es eine total internationale Szene war. Also die kam ja weltweit immer... Also WUF war ja eine, oder ist immer noch eine der größten Partys, da weltweit aus Japan, Südamerika, Südafrika, von überall kamen die Leute zum Feiern und das ist schon ziemlich besonders. Das ist ja nicht.
Na, für mich war der Grundgedanke damals überhaupt was zu machen, war, ich wollte einmal im Jahr meine Freunde und Bekannten aus Goa hier in Norddeutschland haben. Das war der Grund, warum wir hier mal angefangen haben, solche Art von Partys zu machen. Ne? Was da draus geworden ist, da hat auch keiner drüber nachgedacht.
Wo andere bis zum 50. Geburtstag warten müssen. Ne?
Übrigens auch eine ziemlich besondere Sache für die Goa-Szene, finde ich, diese Reisefreudigkeit und dieses ich reise für eine Party in ein anderes Land. Ne? Also ich würde sagen, für die Techno-Szene reise ich nicht unbedingt in ein anderes Land, um auf eine Party zu gehen, was ja auch eine elektronische Musikszene ist. Ich würde sogar weit gehen und sagen, es gibt keine andere Musikszene, wo die Leute so reiselustig sind und für Partys woanders hinreisen.
Ja, wenn es
in dem
zu Fuß wäre, wäre es auch noch ökologisch korrekt.
Ja, das ist dann ein Gedanke, den man sich dann natürlich tut. Ne?
Aber das macht die Szene auf jeden Fall aus.
Das macht die Szene aus. Ja. Und das, was man dann an Inspiration mitbringt, trotz der ganzen Luftverschmutzung, ist es vielleicht wert. Ne? Das kann man dann überlegen.
Es ist eine Art von Happening. Das heißt, wenn Joschka Fischer rumfliegt.
Nee, aber es ist eine Art von Happening. Also ich habe viele Leute, die jetzt, wo ich weiß, bei der WUF und auch von vielen anderen, weil ich eigentlich überall auf den größeren Festivals auch war, die treffen sich einmal im Jahr auf so einer Veranstaltung. Also es ist schon so ein weltweites Happening und das sind schon bestimmte Leute und da kommen eigentlich auch immer noch neue dazu. Das ist halt auch ein Zusammentreffen. Also manchmal ist die Musik für mich eigentlich gar nicht mehr so wichtig, sondern es ist halt mit den Omas Leuten Geburtstag. Wieder zusammenzukommen.
Ja.
Ne?
Und ja. Es ist halt Omas Geburtstag, da sind die ganzen Onkel und Tanten da und ein paar von denen willst du vielleicht auch gar nicht sehen, weil ihr irgendwas am Kochen habt. So. Und, aber sie sind halt da und du hast diese Einflüsse von allem wieder irgendwie. Die Familie ist echt mal wieder zusammen so. Oma feiert Geburtstag irgendwie und erzählt das auch ein halbes Bein
nicht. So, auf eine Art und Weise. Ja.
Und auf dem Weg trifft man sich an den schönsten Plätzen der Erde. Ne? Also das sei auch nochmal erwähnt. Ne? Also wo Partys zum Teil stattgefunden haben, an wunderschönen Stränden in Brasilien, zu Sonnenfinsternissen in der Türkei, auf klasse Inseln, in der Ägäis etc. Also im Endeffekt wunderschöne Orte, wo man, die man sonst wahrscheinlich selbst schwierig finden würde, wenn man in Urlaub fährt. Ne? Und da finden diese Partys statt. Ne?
Weil man zelebriert die Schönheit der Welt oder der kosmischen Ereignisse, das Großartige bei der Sonnenfinsternis oder sowas.
Genau. Ja. Ich bin auf Goa zum Sonnenfinsternis-Junkie geworden. Irgendwie, es fing 99 an, da habe ich es noch nicht geschafft, das Land zu verlassen, aber ich glaube, irgendwie Ende nächsten Jahres zur Sonnenfinsternis in Australien, so, das gönne ich mir dann mal wieder. Abgefahrenes Feeling irgendwie auf einer Trance-Party.
Was mir jetzt aufgefallen ist hier in diesem Buch zum Beispiel, also es sind ja zahlreiche Frauen schon immer bei der Goa-Szene anwesend gewesen. Aber was ist mit den DJs und so, also bei, mit den Macherinnen oder so, gibt es das oder ist das...
Also die DJs gibt es so viel wie noch nie.
Ich glaube auch, die Frauenquote erfüllen wir mehr als...
Aber muss man schon sagen, dass das erst so in den letzten Jahren passiert ist. Anfangs war das schon sehr männlich dominiert, würde ich sagen.
Ja, kam also mir
da gab es
so
keine
vor.
Weiblichen DJs. Das war doch teilweise ein bisschen suspekt, meiner Meinung nach.
Aber es ist allgemein so. Also
das
ich meine, auch in der
Techno-Szene ist auch so ein bisschen Ellenbogengesellschaft.
Hip-Hop.
Also ich meine, es hat ja auch, ist ja elektronische Musik, hat viel mit Computern zu tun, mit Technik. Und gerade noch vor 10 oder 20 Jahren war es extrem technisch. Wenn man sich anguckt, wer am Anfang im Internet war, das waren halt auch irgendwie 90-95% Männer. Und das hat sich mit der Zeit gewandelt. Ich denke, das ist auch mit beeinflussend darauf, dass auch die DJs, sage ich mal, ja später nachgerückt sind.
Ja. Vor allen Dingen sind ja auch nicht nur DJs, sondern also die ganzen Dekokünstler und da gibt es auch viele Frauen, auf jeden Fall.
Ja, also ja, das stimmt.
Da aber stehen sie zum Beispiel sehr im Vordergrund.
Da schon das, eher. Also,
und das gehört ja auf jeden Fall mit zur Goa-Party, also das ist total wichtig.
Ja, es ist ja ein multikünstlerisches Festival, wenn du so willst, mit dem Licht eben, mit letzten Endes auch die Klamotten, die die Leute tragen, dann sind da theatralische Events dabei, etc. pp. So. Ja, das sieht man eben in diesem Buch auch wirklich sehr gut, dass das sehr kreativ ist, sehr vielfältig ist und ja, alle Sinne anspricht. So, im Idealfall schmeckt auch noch der Veggie-Burger. Also.
Ja, der Wagenburger? Achso, wir wollten hier ja keine Schleichwerbung machen, aber es ist demnächst wieder Fusion, Wagenburger-Alarm irgendwie. Denk dran, die Schlange ist lang.
Ich glaube, die Fusion ist politisch korrekt. Aber ich glaube, wir hören nochmal hier Mucke so, und dann geht's weiter. We'll be right back.
Operator. Hallo. Operator.
Fangen jetzt an zu nörgeln über Menschen, die anders aussehen als sie. Und
ja, über Menschen, die anders aussehen, ja, sollte man nicht
nörgeln. Und das war aber früher eigentlich immer unser Markenzeichen. Ne? Ja. Das ist open-minded und da kann jeder aussehen, wie er will und wir feiern zusammen. Ne?
Ja,
das sind genau die alten Freaks, die fangen jetzt an mit Bademeister hier und da und da habe ich gerade richtig einen, bei mir im Kopf geht es da immer richtig ab, ne? Weil die kommen dann an und was sind das denn für welche? Ich sag, du, die sehen anders aus, aber die wollen auch nur feiern, genauso wie du. Ne?
Ja.
Und
es gibt halt inzwischen sowas, ich nenne es gerne die Goa-Nazis.
Goa-Nazis? Das ist ein schöner Ausdruck, ich meine, den hätte ich jetzt nie gesagt. Aber ich bin ja aber ein bisschen zu dezent. Aber
ganz, ganz groß.
Das gab's auch gut für sowas,
vor kurzem ja. Gerade eine tolle Idee von Roberto. Der hat so eine Binde gemacht, das war so eine rote Binde, da war ein weißer Kreis drauf mit einem glaube ich. Das ist halt die Binde für die Goa-Nazis irgendwie, damit sie dir sagen können, wer auf ihre Party kommen darf. Wer hat den richtigen Kleidungsstil irgendwie? Wer ist freak genug, um mit mir zu feiern?
Ja, also
ganz so weit weg von dem, warum ich hier bin. Ja. Nämlich offen sein für alles andere.
Ja, das ist ja zumindest vor 20 Jahren mal die Basis gewesen.
Ja, ja. Das hat sich wirklich also verändert ist. Ich meine, für mich ist halt das Ding, es sind wirklich die Alten, die schon ewig kennen, die schon immer bei uns sind. Und genau die fangen jetzt an, also wenn Sonnenleute da sind, dann komme ich nicht mehr. Also das geht ja gar nicht.
Ja, Wie geht es überhaupt jetzt weiter? Also nach 20 Jahren, du machst ja jetzt praktisch die letzte WUF, die man so als WUF bezeichnen kann. Also
naja, also ich, wie gesagt, einerseits bin ich letztes Jahr so knapp dran vorbeigeschrammt und freue mich, dass ich überhaupt meine 20. machen kann jetzt. Und es in der Art und Weise, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, funktioniert es halt einfach nicht mehr. Also ich muss irgendwas verändern. Veränderung bedeutet, entweder mache ich wieder was Kleines mit einem Dancefloor, ne, was man finanzieren kann auf eine Art und Weise, aber halt nicht mit einer riesen Lasershow und mit unserem super speziellen Soundsystem und sonst was, sondern halt finanzierbar. Oder man muss halt versuchen, die verschiedenen gesplitteten Scenes alle auf ein Festival zu kriegen, was bedeutet vier oder fünf oder sechs verschiedene Bühnen mit verschiedener Musik.
Ja. Eigene Labels aus der Szene präsentieren ihre eigene Musik auf dem eigenen Floor und kümmern sich auch darum, die Verantwortung wieder ein bisschen mehr dezentralisieren.
Das klingt so nach Messe oder sowas.
Ja, nee, du kannst es eigentlich so sehen. Also die einzigen, die im Endeffekt den richtigen Weg eingeschlagen haben, ist eigentlich Fusion. Weil Fusion schafft es halt, 5 bis 6 verschiedene Scenes dahin zu kriegen. Ne?
Genau.
Und wenn du jetzt noch eine Veranstaltung so in nicht. Die Fusion ist jetzt schon wesentlich größer, aber so in der Größenordnung zwischen 5.000 bis 8.000 oder 9.000 Leute kannst du nur noch, weil die Scenes haben sich zu sehr gesplittet und es gibt auch viel zu viel in der Art. Also kannst du nur noch versuchen, die verschiedenen Scenes zusammen auf einen Platz zu kriegen. Und das geht nur, indem du wirklich jetzt aufteilst in die ganzen verschiedenen Musikrichtungen. Ne? Weil die Leute gehen halt auch, wenn sind sie komplett fixiert auf Darkseid oder komplett auf Progressive oder komplett auf Techno-Elektro. Und früher war das halt vollkommen breit gefächert. Ne? Ich meine, auf einer WUF oder auf den meisten Veranstaltungen läuft auch noch Progressive, Psychedelic, ein bisschen Dark und ein bisschen Techno-Elektro mittlerweile auch. Also da läuft alles, aber du kriegst halt nicht die ganzen gesplitteten Scenes auf einen Haufen dahin. Ne?
Früher bist du für die Party auf die Party gekommen. Du wusstest, das ist eine Party, da will ich hin. Ich habe Leute gehört, dass die Party von Leuten gehört, dass die Party geil ist, also gehe ich da hin. Heutzutage guckst du dir das Line-Up an und sagst, dieser Artist, dieser Artist, dieser Artist, da muss ich hin.
Ja, und mittlerweile geht es auch sogar schon auf die Musikrichtung, ne? Weil die haben sich wirklich so klassifiziert in bestimmten Richtungen, dass sie...
Gut, so Antaro-Antaro-Schreie wurden vor der Bühne früher auch schon mal da vor der DJ-Pyramide gehört.
Obwohl das eigentlich schade ist, wenn so viele, wenn das Line-Up so groß ist, dann wird auch der Dancefloor, also der Tanzfluss so ein bisschen unterbrochen. Wenn man sich so auf einen DJ so eingeschwungen hat über Stunden,
klar, das ist
also so richtig lange Sets, das liebe ich ja. Und da kann man dann richtig abgehen.
Du kannst halt heutzutage, also ich meine, früher haben wir mindestens 4 bis 5 Stunden gespielt, mindestens. Heutzutage bin ich schon froh, wenn ich 2 Stunden Set kriege. Bloß in 2 Stunden kann ich jetzt keine Geschichte erzählen.
Ach, ich darf gerade wieder in Mannheim spielen und da von 11 Uhr abends bis 10 Uhr morgens Mindflow.
Wow.
Aber im Chillout.
Ja. Naja, aber immerhin. Ne? Also.
Also das persönlich würde mich ja auch mal interessieren, dass die DJs jetzt immer kürzere Sets bekommen haben.
Ihr müsst das einfach machen
und immer mehr,
unter 12 Stunden kommt ihr nicht.
Immer mehr DJs auf den Partys gespielt haben. Lag das jetzt daran, dass man der Vielzahl der DJs nachgeben wollte? Oder lag das daran, dass man mehr Namen sozusagen gegenüber das der liegt Public daran,
dass sozusagen? Dass die Leute immer mehr Namen haben wollten. Ja,
und aber deswegen finde ich das Konzept der WUF sehr schön irgendwie. Da war immer dieses Männchen drauf irgendwie und Namen sind Schall und Rauch.
Ja, das fand ich auch immer sehr geil.
Das ist natürlich auch, das konnten wir uns früher halt erlauben, weil wir die Ersten waren und eigentlich nie einen Line-Up brauchten. Vor 3 Jahren habe ich dann mal ein Line-Up veröffentlicht. Und es gab eigentlich mehr Kritik, dass ich das Line-Up veröffentlicht habe, als vorher, dass ich kein Line-Up veröffentlicht habe. Und der Erfolg war auch nicht so, wie ich dachte. Also ich meine, ich wollte die Leute eigentlich für die Party da haben, nicht für irgendwelche Namen.
Genau.
Dann habe ich es versucht, mal mit Namen rauszubringen. Es kamen auch nicht mehr Leute. Also insofern, seitdem werde ich auch kein Line-Up mehr veröffentlichen. Aber
es sind Schall und Rauch.
Ja, das ist
eine der Techno-Basics gewesen mal.
Die Leute sind halt anders mittlerweile.
Aber eigentlich ist es ganz interessant, dass er, das, was er sagte, also dass er da so eine Art Geschichte erzählt, wenn er auflegt. Also es fängt irgendwie an und erzählt dann über Stunden so seine Geschichte. Und das ist halt auch typisch psychedelisch. Ja. Also das ist auch so aus der psychedelischen Bewegung eigentlich gekommen.
Das ist so der DJ-Schamane.
Das ist halt bei 2 Stunden schwierig geworden. Ja. Ich meine, ich versuche es auch noch bei 2 Stunden, aber die meisten DJs in 2 Stunden, die spielen halt einen Hit nach dem anderen runter. Und das wurde mir dann immer schon langweilig, aber es ist echt schwer in 2 Stunden irgendwie, weil ich habe auch keine Lust, halt immer die gleiche Musik zu spielen. Ich möchte halt denen schon irgendwie zeigen, was es noch so, in welche Ecke man da gehen kann. Und das ist für 2 Stunden. Aber das ist, wie gesagt, ich bin halt einer von den Alten. Also
das ist ja auch eigentlich, das ist ja auch eigentlich die wirkliche Qualifikation des DJs, eine Geschichte zu erzählen und die Leute mit auf eine Reise zu bringen. Weil der DJ ist ja keine Jukebox.
Ja, aber das Publikum ist halt mit dabei. Also ich habe mehr, früher musstest du, hat das Publikum, die dann, auf dem Dancefloor hast du eigentlich eine spezielle Energy kreiert, das heißt, jeder Dancer hat da was reingegeben. Ne? Mittlerweile konsumieren die noch mehr, also ich sehe kaum noch richtige Tänzer da. Das heißt, die tanzen, auch wenn du psychedelic Music spielst, die tanzen gar nicht mehr dazu. Das heißt, die produzieren eigentlich nichts mehr, sondern die konsumieren, die ziehen nur raus. Und das ist eine komplett andere Geschichte als früher.
Man sieht ja auch zum Beispiel viel, so nicht nur hier auf den Goa-Partys oder so, auch auf anderen Veranstaltungen, das Handy, die Handykamera.
Ja.
Praktisch, also es wird aufgezeichnet, es wird geknipst, es wird gefilmt. Da frage ich mich, wie kann man sich da entspannen sozusagen? Also wie kann man da noch lockerflockig tanzen?
Ja, es ist ein anderes, ist eine komplett andere Geschichte auf dem Dancefloor geworden. Ja. Früher war das ein gemeinsames in Trance tanzen. Mittlerweile ist es halt wie auf dem Campingplatz. Die bauen auch schon ihre kleinen Strandmuscheln auf dem Dancefloor auf. Und dann wird ein bisschen mit dem Arsch gewackelt und... das ist halt anders mittlerweile.
Die Gartenzäune vermisse ich noch so ein bisschen.
Das ist halt ein Bierchen auf dem Dancefloor trinken. Ja.
Vor allen Dingen im Vergleich zu 90er Jahren, wo es halt, also wenn man in Goa vielleicht mal versucht hat, ein Foto zu machen, das war schwierig, weil da wollte sich niemand fotografieren lassen.
Das war gefährlich.
Weil man wollte sich auch gar nicht so öffnen und diesem kommerziellen Druck da nachgeben, sondern man wollte ja eigentlich ein bisschen abgeschottet bleiben. Auch aus besagten Gründen. Man wollte ja auch eben diese archaische Party mit allem drum und dran feiern.
Und ungestört. Lange noch nicht so schlimm. Heutzutage machen die ein Foto und 2 Minuten später ist es im Facebook drin.
Ja,
und,
ja.
Und wenn es einmal raus ist, ist es raus. Ne? Du kriegst es nicht mehr weg. Ne?
Ja.
Und Ich meine, bei uns ist immer noch Fotografieren und Film verboten, aber wie willst du denn das handhaben? Das geht halt nicht. Ne? Also.
Wie viele Leute checken eigentlich auf Foursquare bei der Ruf ein?
Ja. Wie viele sind noch live dabei?
Aber es ist, wie gesagt, die Zeiten ändern sich und wie gesagt, das ist anders als früher, aber ich, auch damit habe ich immer noch meinen Spaß. Also der ist anders.
Oh. Ich finde es immer noch schön, wenn die nächste Generation kommt und mich wieder abholt. So, da wo ich gerade bin, irgendwie so.
Auf der Bahre oder in der Sänfte? Das ist ja die Frage.
Also, im Moment gerade bewege ich mich noch aufrecht so. Aber ich muss zugeben, je älter ich werde, desto mehr bevorzuge ich den liegenden Transport. Da hast du recht.
Das macht dich unwahrscheinlich sympathisch.
Ja, das hätte ich gerne. Also ja. Wenn ihr mich buchen wollt, nur liegender Transport bitte.
Also da gab es mal ein sehr schönes Bild auf einer Lovefield, war das irgendwie auch vor x Jahren. Da kam halt jemand mit seinem Pickup angefahren und der lag halt in diesem Pickup hinten drin, in so einer Bahre. Und dann stiegen zwei Securities aus und stellten sich irgendwie links und rechts daneben. Und naja, die Geschichte dazu, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, war denn, also er stellte sich direkt an den Dancefloor und guckte dann so raus und lag in seinem Pickup und guckte auf diesen Dancefloor. Und die Geschichte dazu ist halt, dass er irgendwie sterbend krank war und nicht mehr lange zu leben hatte und noch einmal auf eine Party wollte.
Ja, das ist Joe gewesen und das war auch der Ruf.
Also, genau. Klingt so ein bisschen nach der Joe-Geschichte.
Ja, ist einem gegönnt.
War es damals so, dass der Arzt hat ihm noch 2 Monate gegeben und Joe wollte unbedingt noch mal auf einen Ruf. Und unsere afghanischen Freunde hatten einen Hammer mit als Pickup hinten und da lag Joe hinten drin und deswegen durften die direkt an Dancefloor fahren und er hat die Wuf noch gemacht und ist am Montag gestorben. Ne?
Oha.
Ja. Es ja, gab aber auch da schon Leute, wo ich mir richtig Prügel und Schimpfe angedroht wurde, wie man denn sowas machen kann. Aber das war Joe damals, der nochmal Abschied nehmen wollte von uns. Und also ich habe oben heulend gestanden beim Auflegen. Also ich habe eine halbe Stunde lang muss ich heulen, als der da am Dancefloor stand.
Ja. Ja. Der Tod gehört zum Leben dazu.
Ja, es war einer von uns. Ne?
Ja.
Nee, ist schon.
Das ist übrigens das Allerwichtigste damals schon an Goa gewesen. Auch der DJ war einer von uns. Genau das, was Scotty gerade sagt.
Ich habe mich da auch noch nie, also für mich war das immer.
Er stand mit uns Tänzer auf einer Ebene DJ am Anfang so. Er war einer von uns.
Bis dann die Pyramiden in den Wolken verschwanden. Nein, ganz so dramatisch war es nicht. Die Pyramide war ja auch schön. Ich wollte euch jetzt mal letzte Frage, die werden wir wahrscheinlich gleich auch wegblenden.
Freuen, aber ich glaube, so lange mache ich gar nicht mehr. Aber es ist schön, wenn sie noch 20 Jahre schaffen.
Jo, also ich gehe auch in Rente.
Ich bin vor 2 Jahren schon in Rente gegangen. Inzwischen, ich habe halt festgestellt, dass es mich doch sehr infiziert. Ich habe eine Altersteilzeit draus gemacht. Und ich bin dabei, auch die nächsten 20 Jahre noch, ganz sicher.
Ja. Ich bin auch dabei, aber die Musik muss auf jeden Fall noch psychedelischer werden. Damit ich wieder psychedelischer werden, damit man da richtig abgehen kann.
Also bei der aber das spielt halt auch mit den Leuten zusammen. Ne? Also wie gesagt, für mich war es nicht immer nur die Musik, sondern es war das Zusammenspiel von dem, wo du bist, also auf dem Platz, wo du bist. Deswegen als Veranstalter präpariere ich das auch so, dass sie sich da einfach nur wohlfühlen und einfach nur Spaß haben können. Ne? Was eigentlich für mich immer der Grundsatz von der ganzen Geschichte ist, eigentlich nur Spaß. Also das war für mich so diese 3 Buchstaben oder 4.
In diesem Sinne. Ihr habt jetzt hier Ihren Tod gehört. 20 Jahre Goa mit Scotty, Lise, Chai Shop, Sam, Andreas Roll. Und das war's dann für heute. Auf die nächsten 20 Jahre.
Ciao.
Tschüss. Go up.